Domradio Sonntagslicht.
Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Michelle und ich habe hier die Good News der Woche für euch rausgesucht. Es gibt welche und ich kann die heute besonders gut gebrauchen. Ich hatte dank der Bahn eine sehr lange Anfahrt für diese Podcast-Aufnahme und habe unnötig viel Zeit auf einem kalten und zugigen Bahnsteig irgendwo im Nirgendwo verbracht. Aber als Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir dann gedacht, komm, ist alles nicht so wild, es gibt Schlimmeres. Bin ein Stückchen den Bahnsteig entlang gelaufen und habe dann ein sonniges Fleckchen gefunden. Da war ich zwar immer noch sauer, aber es war schon etwas besser, als ich dann da in der Sonne stand. Also lasst uns starten. Ich habe eine Menge schöne Dinge im Gepäck, die mich die Bahnfahrt schon haben vergessen lassen. Los geht's. Was ich immer toll fand, wenn ich im Domradio Frühsendungen hatte, war, den Kölner Dom ganz früh morgens zu sehen, wenn kaum jemand da war. Dann ging dahinter so langsam die Sonne auf, der Himmel, der war dann so bunt und ich stand da manchmal so ein paar Sekunden vor dem Dom und dachte nur, wow, das ist irgendwie richtig schön. So, und jetzt aber zu unserer guten Nachricht, die auch mit dem Dom zu tun hat. Blinde und sehbehinderte Menschen können den Kölner Dom jetzt ertasten. Den gibt es nämlich jetzt im Mini-Format sozusagen aus Bronze gegossen und dieses Modell ist gespendet worden vom Karnevalsverein Domsitzung e.V. Und der Vorsitzende Heinz-Theo Müller, der erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Mit der Domsitzung, mit unserem Verein, haben wir den Aachener Dom besichtigt und da stand ein Modell. Und dann haben wir gesagt, wieso gibt es das in Köln nicht? Wir sind so eine tolle Stadt, wir haben so einen tollen Dom. In Aachen haben die den, in Köln nicht.
An dem Mini-Modell in Aachen haben wir früher schon immer begeistert gestanden, mit der Messiner Fahrt, das weiß ich noch. Ja, und Köln hat jetzt eben auch so ein Miniaturmodell vom Kölner Dom von einem Künstler machen lassen. Wir haben eine Kollegin beim Domradio, die ist seit ihrer Geburt blind, Nina Odenius nämlich, und die hat das Modell ertastet. Und ihr Fazit lautet:
Also mir hat es sehr geholfen, viele Dinge am Dom besser zu verstehen. Und ich glaube, dass es nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen gut geeignet ist, sondern auch für Kinder und ganz viele andere Leute, die einfach sich den Dom vorher nochmal im Kleinen anschauen, weil viele Dinge sieht man ja als sehender Betrachter, also die Dinge, die oben auf dem Dach sind, sieht man ja auch nicht. Und da ist das, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man einfach dieses Modell hat, um einen detailreicheren Überblick zu bekommen.
Total cool, weil das hat Nina auch erzählt. Sie war zwar mit 13 zum ersten Mal im Kölner Dom und damals schon begeistert, obwohl sie ihn nicht sehen konnte.
Also ich habe den Dom immer schon als sehr beeindruckend empfunden, weil wenn man da drin ist, dann hört man natürlich, dass es hallt und dann ist klar, dass die Decken ziemlich hoch sein müssen. Ich wusste auch irgendwie, es gibt zwei Türme, es gibt natürlich mehrere Portale, wo man reingehen kann. Und ich hatte auch immer schon mal was vom Vierungsturm gehört. Aber mich hätte keiner fragen sollen, was das denn eigentlich ist. Also eine richtige Vorstellung vom Dom habe ich eigentlich bisher, glaube ich, nicht so richtig gehabt.
Ja, und dafür gibt es jetzt eben dieses Bronzemodell vom Kölner Dom. Nina war sogar bei der Einweihung des Modells dabei.
Das war total spannend, weil ich einfach sehr viele Details sehr viel besser erfassen konnte. Also mir ist jetzt zum Beispiel klar, dass die Vierung eben ein Kreuz ist und dass in der Mitte dieses Kreuzes auf dem Dach vom Dom der Vierungsturm steht. Und diese Streben, die eben sinnbildlich für die gotische Architektur sind, die den Dom Stützen, die oben auf dem Dach sind, das habe ich vorher alles überhaupt nicht gewusst, dass das so ist und dass das eben für die Gotik so charakteristisch ist.
An dem Modell sind auch Informationen über die Kathedrale in Brailleschrift angebracht. Die können blinde Menschen mit ihren Fingern lesen. Das geht super schnell. Ich habe Nina schon oft dabei beobachtet, wenn sie Texte gelesen hat. Und so schnell, wie die da mit ihren Fingerkuppen über diese Brailleschrift flitzt, das kann man sich als sehende Person gar nicht vorstellen, wie schnell sie das Geschriebene ertasten kann. Also, ich finde, das klingt nach einem schönen Projekt, das, wie Nina schon gesagt hat, nicht nur blinden und sehbehinderten Menschen sicherlich eine Freude bereiten wird. Leider erleben viele Menschen sexualisierte Gewalt. Das fängt manchmal schon an bei sexistischen Bemerkungen und geht bis zu Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung. Die Uni in Bonn, die schult ab sofort katholische Theologiestudenten im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Dazu können die ein spezielles Programm absolvieren und das Zertifikat dazu heißt Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Und jetzt im Wintersemester geht es auch schon los mit diesem Programm. Verantwortlich ist der Moraltheologe Professor Jochen Sautermeister. Und der sagt, dieses Programm ist natürlich eine Reaktion auf die vielen Missbrauchsfälle in der Kirche und erklärt, was da überhaupt gelehrt wird. Zum Beispiel im Grundlagenseminar.
Bei den Grundlagen geht es erstmal darum, überhaupt grundsätzliches Basiswissen zu sexualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen zu kennen. Man kann sagen, da geht es um Basiswissen, die nicht nur für Kirche relevant ist, sondern auch in anderen Bereichen, Familie, Sport, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit. Es geht vor allem darum, zu sensibilisieren, Strukturen kennenzulernen, zum Beispiel Täterdynamiken, Tätertypen, aber auch Hinweise zu Schutzkonzepten, Risikofaktoren, Auswirkungen auf Betroffenen. Man könnte sagen, hier geht es um Basics.
Die Studierenden lernen aber auch etwas über spezifische Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt in Kirche und Theologie. Und später können sich die Studenten und Studentinnen dann auch noch auf Schwerpunkte fokussieren. Zum Beispiel Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt. Also welche Folgen hat das auch in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Ja, da tut sich also auf jeden Fall was mit diesem Projekt. Natürlich muss man trotzdem die Frage stellen, warum gibt es denn so ein Programm erst jetzt? Dazu nochmal Jochen Sautermeister.
Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Warum erst jetzt? Das sind durchaus ja bald 14 Jahre. Sicherlich 2018 mit der sogenannten MHG-Studie der Bistümer wurde nochmal besonderes Gewicht darauf gelegt. Und es braucht Zeit, die Dinge zu entwickeln und sicherlich auch, könnte man sagen, sich zu fragen, wie kann man das angehen, neben den Schulungen, die es schon längst außerhalb gibt, auch im Studium. Und da sind wir eine der Ersten und da bin ich ganz froh darüber, dass wir das jetzt etablieren können.
Ja, das ist allerdings gut und wir hoffen natürlich, dass es auch was bewirkt. Ich habe jetzt eine Katze. Das ist für mich per se schon mal eine gute Nachricht. Sie ist erst 3 Wochen bei uns, aber ich liebe meine Josie einfach. Wenn man heimkommt, dann wartet sie auf einen und freut sich. Und morgens ist das so unser Ritual, so eine Runde zu schmusen, während der Kaffee durchläuft. Und abends liegt sie dann bei mir auf der Couch. Also Katze, toll, 10 von 10. Haustiere geben einem halt generell einfach sehr viel zurück. Auch ein Hund oder ein Kaninchen, was auch immer. Wenn man es gut pflegt, so eine Bindung aufbaut zu dem Tier, dann ist so ein Haustier wirklich ein richtiges Familienmitglied. Kann man schon so sagen. Und deshalb freue ich mich tierisch darüber, dass Haustiere an diesem Wochenende die großen Stars sind bei einer Tiersegnung hier in Köln. Pastoralreferent Peter Otten gestaltet diesen Gottesdienst nämlich mit. Das Motto lautet Wuff, Wuff, Miau und Amen. Das alleine finde ich schon super. Und dementsprechend kann jeder und jede das eigene Haustier mitbringen. Allerdings werden es wohl hauptsächlich Hunde sein, sagt Otten. Für die ist das einfach am wenigsten stressig. Man kann aber auch Bilder zum Beispiel oder ein Spielzeug von seinem Tier mitbringen. Und so hat Peter Otten schon mal Fotos von Schlangen, von Hamstern oder auch von einem Bienenschwarm bekommen. Auch das sind ja Haustiere. Ja, jetzt ist das alles super süß und wird wahrscheinlich der flauschigste Gottesdienst aller Zeiten, okay. Aber der hat natürlich auch eine tiefere Bedeutung.
Erstens, weil es immer mehr Familien gibt, wo Tiere zur Familie gehören und dadurch ein großer Trostspender werden. Zweitens, weil Gott, glaube ich, seine Liebe und Zuneigung zur Welt auch nicht nur durch den Menschen zeigt, sondern eben auch durch Tiere und auch durch Pflanzen, die von Menschen bewundert werden. Und ich finde, es wird höchste Zeit im Zeitalter, wo so viel Mist gebaut wird, auch Mist gegenüber unseren Tieren, die mal in den Mittelpunkt zu stellen. Jeder, der ein Tier hat, weiß, in meinem Tier blickt mich die Liebe Gottes an.
Finde ich absolut richtig. Also Tierwohl rückt ja auch immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Viele essen zum Beispiel vegetarisch oder vegan. Manche Leute holen sich Tiere aus dem Tierheim oder aus Tötungsstationen, um ihnen ein neues Zuhause und ein langes, schönes Leben zu geben. Und ich finde diesen Satz auch so schön. In meinem Tier blickt mich die Liebe Gottes an. Also das muss ich Josie erzählen. Übrigens, der Hund von Peter Otten, Greta, der hilft auch beim Gottesdienst. Der bringt nämlich die Fürbitten mit. Also, ja gut, die Hündin trägt eine Tasche, in der die Fürbitten drin sind. Sie trägt die nicht selber vor, hat er gesagt. Aber wie süß ist das bitte? Der Gottesdienst heißt übrigens Franziskus Gottesdienst und Peter Otten hat nochmal erklärt, wieso genau.
Wir haben einen modernen Franziskus kreiert mit der künstlichen Intelligenz. Da gibt es Postkarten. Das ist ein junger Mann, der in einem Park steht und den Tieren zu trinken gibt. Das passt wunderbar zum Gottesdienst am Sonntag, weil da geht es ja darum, um den Satz, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört, der macht alles richtig. Und ich finde, Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer machen das jeden Tag. Und jeder, der ein Tier hat und den das Tier versorgt, das Tier liebt, umhegt, der tut das, was Christus will.
Schön. Ach Mensch, das wird ein toller Gottesdienst, da bin ich mir sehr sicher. Und man kann das ja vielleicht auch mal zum Anlass nehmen, das eigene Haustier nochmal zu knuddeln, also natürlich nur sofern es das auch gerne mag, und ein extra Leckerli zu geben und einfach mal Danke zu sagen, dass es einen begleitet und zu Hause für einen da ist. Der Papst ist nach Luxemburg gereist. Die Menschen haben sich natürlich über Franziskus gefreut und er hat sogar Tanzeinlagen vorgeführt bekommen. Und der Papst hat bei seinem Besuch auch die aktuelle Weltlage angesprochen. Er wollte den Menschen vor Ort aber auch Zuversicht schenken und ich glaube, das hat auch funktioniert. Er hat gesagt, Luxemburg, das ja selbst mehrfach Opfer von Krieg, Besatzung und Zerstörung war, könne allen zeigen, welche Vorteile der Frieden gegenüber den Schrecken des Krieges hat. Welche Vorteile die Integration und Förderung von Migranten gegenüber ihrer Ausgrenzung hat und welchen Gewinn die Zusammenarbeit der Nationen darstellt. Ja, und dann hat Franziskus auch noch die Willkommenskultur in Luxemburg gelobt und das Treffen genutzt, um über die Aufnahme von Migranten zu sprechen. Da sagt er zum Beispiel, der Geist des Evangeliums ist ein Geist des Annehmens, der Offenheit für alle und er lässt keine Form der Ausgrenzung zu. Ich ermutige euch daher, diesem Erbe und diesem eurem Reichtum treu zu bleiben und euer Land weiterhin zu einem offenen Haus für jeden zu machen, der an eure Tür klopft und um Hilfe und Gastfreundschaft bittet. Weiter sagt der Papst, es handelt sich dabei um eine Pflicht der Gerechtigkeit, mehr noch als um eine Pflicht der Nächstenliebe. Also schöne Worte hat er da gefunden. Alle Infos zur Papstreise, die gibt es natürlich auch wie immer auf unserer Website auf www.domradio.de. Und zum Schluss noch eine schöne Meldung am Himmel. Also, ihr braucht jetzt nicht rauszuschauen, die Meldung gibt es schon hier im Podcast, aber es geht um den Himmel. Genauer gesagt um Sterne. Zum ersten Mal tragen nämlich 4 Himmelskörper offiziell die Namen von katholischen Ordensfrauen. Annika Weiler aus der Redaktion weiß mehr dazu.
Die Ordensfrauen, die waren nämlich bis 1921 an einer damals noch ohne Computer erstellten Auflistung von mehreren 100.000 Himmelskörpern beteiligt. Nachdem die dann verstorben sind, wurden dann Himmelsobjekte nach ihren Nachnamen benannt. Ich werde jetzt mal die Nachnamen aufzählen oder ihnen vorlesen. Concetta Finardi, Panceri, Ponzoni und Colomba.
Ja, man kann es sich denken, die kamen aus Italien und trugen diese wunderschönen Namen. Und jetzt heißen eben die 4 Sterne so. Die Asteroiden wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten von Forschenden der Vatikanischen Sternwarte auf dem Mount Graham in Arizona entdeckt. Und dass Ordensfrauen nach einem Leben in Gebet und Arbeit in den Himmel kommen, das ist ja wenig überraschend. Aber die 4 haben es jetzt auch wirklich an den Himmel geschafft. Das finde ich ist nicht nur eine gute Nachricht, sondern auch irgendwie ein schönes Andenken an ihre Arbeit damals.
Die Inspiration.
Als Impuls habe ich diese Woche ein paar Gedankenanstöße aus einem Gespräch mit der Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Ihr neues Buch heißt Wir sind alle Noah. Also der Noah aus der Bibel mit der Arche und der Flut und den Tieren und dem Regenbogen, das kennt man. Kollegin Hilde Regeniter hat mit der Autorin über ihr Buch gesprochen. Und da waren einige Sachen dabei, die mich echt zum Nachdenken gebracht haben, mich aber auch positiver in die Zukunft haben blicken lassen. Also, hier ist jetzt ein Ausschnitt aus diesem Gespräch. Das gibt es natürlich zum Nachlesen komplett auf domradio.de.
Schon länger führt er die Liste der beliebtesten männlichen Vornamen in Deutschland an, Noah. Ob alle Noahs und ihre Familien das biblische Vorbild wirklich kennen, das sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall fasziniert die Geschichte von Noah und seiner Arche bis heute viele, auch die Bestseller-Autorin Tanja Kinkel. Und inspiriert von dieser Geschichte aus dem Alten Testament hat sie ein Essay über unsere Verantwortung für die Schöpfung geschrieben. Ja, Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist Noah, der auf Gottes Geheiß auf seiner Arche die Schöpfung durch die Fluten der Sintflut rettet. Was bedeutet diese alte biblische Geschichte für Sie persönlich?
Es ist eine sehr, sehr gute Metapher für etwas, was ich denke, eben nicht nur etwas ausdrückt in Bezug auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft und vor allem eine Aufforderung für uns ist. Deswegen auch der Titel meines Buches. Noah ist eine Aufforderung, selbst zu handeln, sich umzuschauen, an welcher Arche kann ich mitbauen? Denn die Sintflut ist nicht irgendetwas vage in der Vergangenheit oder vage in der Zukunft, sie ist schon da.
Sie haben es angedeutet, aber doch nochmal auf den Punkt. Wir alle sind Noah, so heißt Ihr Buch. Wie genau meinen Sie das?
Ich meine, dass wir die Geschichte von Noah nicht so verstehen sollen, dass es ein paar Auserwählte gibt, die uns vielleicht zu Hilfe kommen oder im Gegenteil ertränken lassen, sondern dass wir alle aufgefordert sind, selbst uns umzuschauen, wie können wir uns und anderen dabei helfen, wie können wir mit der Schöpfung umgehen auf eine Weise, die sicherstellt, dass wir wie Noah Kinder haben, die ebenfalls die Schöpfung noch an der Schöpfung noch teilhaben können.
Angesichts all der Hiobs-Nachrichten, um im biblischen Bild zu bleiben, aus der ganzen Welt, erscheint es vielen vielleicht sinnlos, selbst Plastik zu sparen, den eigenen Fleischkonsum einzuschränken oder zum Beispiel mit dem Rad statt dem Auto zu fahren. Was sagen Sie denen?
Ich sage, dass ich nicht an solche Bilder wie, das ist eh nur ein Wassertropfen auf dem heißen Stein glaube. Denn wir reden nicht von Wassertropfen, wir reden von Menschen, von Tieren, von einer Umwelt. Natürlich kann ich persönlich nicht die Welt retten, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen. Ein Wandel tritt dann ein, wenn mehr und mehr Menschen handeln. Als ich in den 80er Jahren ein Teenager war, da ging das zum Beispiel mit der Anschnallpflicht erst los. Die meisten Menschen haben das für eine Zumutung und Einschränkung der persönlichen Freiheit gehalten und auch nicht geglaubt, dass es irgendeinen Unterschied machen kann. Heute ist es selbstverständlich, sich anzuschnallen. Und die Zahl von Toten und Schwerverwundeten bei Unfällen ist entsprechend zurückgegangen. Wandlung ist möglich, aber nicht, wenn man meint, ist alles sinnlos. Außerdem glaube ich, dass man es nicht negativ nur zu sehen braucht, ich verzichte auf etwas, wie zum Beispiel Fleisch, sondern im Gegenteil auch positiv sehen kann. Ich begebe mich auf eine Entdeckungsreise. Was kann ich essen, was mir total gut schmeckt und was kein Fleisch ist? Und dann auch, ich selbst bin keine hundertprozentige Vegetarierin. Ich esse zwar selten Fleisch, aber ich esse es gelegentlich. Ich glaube nicht, dass jeder dazu aufgefordert ist, sofort alles zu tun, aber man kann sich auf den Weg begeben und wie gesagt, auf eine Entdeckungsreise rauszufinden, was kann ich nehmen, was nicht Plastik ist, was kann ich rausfinden, was mir schmeckt, was nicht aus großen Stellen unbedingt rauskommt. Und wer weiß, vielleicht finde ich dabei nicht nur verschiedene Arten, mich zu ernähren, sondern auch Freunde, neue Bekannte. Es ist nicht so, dass ich dabei allein zu bleiben brauche.
An welcher Arche kann ich mitbauen? Den Satz von der Autorin habe ich mir gemerkt. Und mit dem lasse ich euch jetzt auch mal in den Tag starten oder in den Abend oder in den Nachmittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Zeit. Haltet Ausschau nach den schönen Kleinigkeiten und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao!